Ja, was verbinden wohl Menschen mit deinem Namen? Wenn sie deinen Namen hören, vielleicht ist dir das ja ziemlich egal. Wäre eigentlich auch noch schön, wenn man das so nehmen kann. Aber ich glaube, den meisten ist es lieber, wenn Menschen etwas Positives mit deinem Namen verbinden. Im dritten Gebot unserer Serie geht es um den Namen Gottes und wie wir damit umgehen sollen. In diesem dritten Gebot steht Folgendes. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird jeden bestrafen, der seinen Namen missbraucht. Ihr Lieben, dieses Gebot hat es in sich. Wisst ihr warum? Weil es das einzige Gebot ist, das bei einer Strafe angekündigt wird, wenn man es übertritt. Im dritten Gebot geht es darum, wie wichtig Gott für uns ist. Es heißt ja, Nomen est Omen. Und das bedeutet, der Name ist Programm. Also wenn du Metzger heißt und Metzger bist, dann ist dein Name Programm. Oder wenn am Türschild steht, Wolfgang Beißer, Zahnarzt, dann ist es auch der Name Programm. Zur Zeit der Bibel wurden Namen ganz bewusst nach ihren Bedeutungen gewählt. Übrigens, wir haben auch ein bisschen darauf geguckt, also entweder die Bedeutung, also bei unseren Kindern, entweder die Bedeutung oder einfach, wie kommt der Name vor in der Bibel. Und in der Bibel war das zum Teil fast ein bisschen prophetisch. Also der Name hatte Einfluss auf das Leben. Und scheinbar kommt das nicht nur in der Bibel vor, sondern ich habe kürzlich diesen Comic gesehen. Da kommt dieses Ehepaar in den Bücherladen, sie ist hochschwanger. Und der Mann sagt, wir hätten gerne ein Buch mit Vornamen. Die Angestellte für welche Laufbahn, Realschule oder Gymnasium. Und unten steht dann, sage mir deinen Namen und ich weiß, auf welche Schule du landest. Nun, ich würde jetzt nicht gerade so weit gehen, aber der Name hat einen gewissen Einfluss. Der Namen haben Kraft. Das merken wir nur schon, wenn wir mit jemandem zusammen sind und die Person sagt deinen Namen, spricht den Namen aus. Möglichst noch richtig. Oder Hallo, die sagt Hallo oder sie sagt Hallo Elian oder Hallo Erich. Der Name, das macht etwas mit uns. Wir fühlen uns irgendwie noch mehr wahrgenommen, wir fühlen uns angesprochen. Der Name steht für Identifikation. Und bei Gott ist es ganz ähnlich. Wenn wir die Bibel lesen, dann merken wir, Gottes Name hat eine sehr hohe Bedeutung. Und es ist ja so, Gott ist ja unsichtbar. Gott ist zu heilig für uns, er ist in einer anderen Dimension, wir können ihn nicht sehen, ihn nicht physisch begegnen, aber wir sind ihm so wichtig, dass er uns sich vorstellt mit Namen, weil er eine Beziehung will. Und Gott ist ja nicht sein Name, sondern sein Titel. Also wenn ich sage im Gebet, Gott, das und das, dann denke ich manchmal, wenn ich das höre, ja, ist ein bisschen unpersönlich. Wir dürfen seinen Namen ansprechen. Gott hat uns seinen Namen, also im Alten Testament hat er uns seinen Namen vorgestellt und der lautet Yahweh. Yahweh. Mit Yahweh stellt er sich Mose vor am brennenden Dornbusch. Und Yahweh bedeutet, ich bin der ich bin. Dieser Name Yahweh kommt im Alten Testament über 7000 Mal vor. Und aufgrund des Alten Testaments haben die Juden festgelegt, dass man, den Namen nicht mal aussprechen darf, damit man ihn nicht aus Versehen dieses Gebot übertritt. Ich habe gehört, dass früher Rabbis scheinbar ihren Schülern in 7 Jahren nur 3 Mal den Namen Yahweh laut vorsprechen durften, damit sie nicht vergaßen, wie man den ausspricht. Also das war ein ganz wichtiger Moment. Das waren alle 2 Jahre ungefähr, kommt diese eine halbe Sekunde, wo der Name kommt und wenn gerade dummerweise ein Zug vorbeifährt oder jemand niest, zum Glück hat das dann noch keine Züge. Aber das war schon ziemlich wichtig, oder? Die haben das so ernst genommen, sie hatten so Ehrfurcht. Und darum wird auch der Name Yahweh in vielen Bibeln mit Herr übersetzt. Manchmal groß geschrieben, dass man weiß, hey, hier steht eigentlich Yahweh. Im Prinzip finde ich es ein bisschen schade, weil das allgemeine, unpersönliche Herr ist nicht das gleiche wie der persönliche Name. Aber ich verstehe natürlich, was die Meinung dahinter ist. Aber Yahweh steht für das absolute Dasein Gottes. Es steht für den Gott, der keinen Anfang hat und kein Ende. Ich meine, überlegt mal, da hat jemand keinen Anfang. Nein, noch weiter zurück in die Vergangenheit. Keinen Anfang, noch weiter zurück. Man kann es fast nicht denken. Gott ist ewig und dieser Name steht dafür. Oft kommt im Alten Testament noch ein Zusatz zum Namen Jahwe, der einen Charakterzug Gottes beschreibt. Und ich möchte euch mal vier dieser möglichen Zusätze, also die vorkommen, nennen. Zum Beispiel heißt es Jahwe Mekadesh, Jahwe heiligt. In der Bibel kommt vor Jahwe Jireh, Jahwe sieht. Jahwe Shalom, Jahwe ist Frieden. Oder Jahwe Rapha, Jahwe ist der Heiler. Im Neuen Testament wird uns der Name von Gott vorgestellt mit Jesus Christus. In aramäischer Umgangssprache lautete Jesus Yeshua. Also die Leute haben ihm nicht Jesus gerufen, dort dazu mal, sondern Yeshua. Also wenn die Maria ihn zum Essen ruft, rief sie Yeshua, essen. Nicht Jesus essen, Yeshua. Also essen rief sie nicht, ja, das hat ein Hebräisch, aramäisch gesagt, aber Yeshua ist echt. So wie er gerufen wurde. Warum sagen wir denn heute eigentlich Jesus, nicht Yeshua? Nun, die Evangelien, die wurden in Griechisch geschrieben. Und hier sieht man so die Entwicklung. Zuerst Yeshua, dann wurde es in Griechisch geschrieben. Dort heißt es halt Jesus. Das wurde dann so übersetzt, so wiedergegeben. Und als das Neue Testament in Lateinisch übersetzt wurde, dann wurde es in Lateinisch umgeändert. Jesus, also es ist fast gleich. Und von diesem Jesus kommt unser modernes Jesus mit J geschrieben. Also man kann auch Yeshua sagen. Ich glaube nicht, dass er sich mehr angesprochen fühlt, aber man kann es auch sagen. Insgesamt steht Gottes Name für die absolute Autorität. In diesem Namen liegt eine unvorstellbar hohe Macht. Und was bedeutet Yeshua? Yeshua bedeutet, Jahwe ist Rettung. Und so ist bei ihm auch der Name Programm. Denn Gott will uns Menschen retten durch seinen Sohn Jesus. Wir Menschen, wir können vor diesem heiligen Gott nicht bestehen. Nicht mal der beste Mensch könnte bestehen vor Gott, weil wir Schuld in unserem Leben haben. Und wir sind unheilig deswegen. Gott ist heilig, das geht nicht zusammen. Diese Schuld trennt uns von Gott. Und darum ist keine Gemeinschaft möglich, weder in diesem Leben noch nach unserem Tod. Und die Folge wäre eigentlich die ewige Verlorenheit. Und das ist schlimm und das will Gott nicht. Und darum war Jesus bereit, deine und auch meine Schuld auf sich zu laden, es an sich zu nehmen, wie wenn er selber begangen hätte und den Kopf hinzuhalten. Er ist dafür gestorben am Kreuz von Golgatha, der sündlose Jesus. Aber am dritten Tag ist er auferstanden, Jesus lebt. Und er ist jetzt im Himmel bei Gott Vater, er ist aber durch seinen Heiligen Geist auch hier in unserer Mitte. Und er weiß genau, wie es uns geht, wo wir dran sind. Das ist eben genau beides. Er ist auf dem Thron und er ist auch hier. Und wenn wir unser Vertrauen auf Jesus setzen, indem wir ihm unsere Schuld bringen, dass wir sagen, ja, ich brauche einen Retter, ich bin nicht vollkommen, und ihn einladen, komm in mein Leben, wisst ihr, dann kommt er wirklich. Und dann verändert er unsere Situation vor Gott, er verändert auch unsere Wahrnehmung ein Stück weit und er schenkt uns das ewige Leben. Dieser Yeshua schenkt uns dieses wunderbare Geschenk. Aber nun möchte ich so die Frage stellen, auch vom Gebot her, vom dritten Gebot, wie können wir denn eigentlich den Namen Gottes missbrauchen? Was meint dieses Gebot? Nun, es gibt verschiedene Wege, wie wir den Namen Gottes missbrauchen können. Einer ist, dass wir den Namen Gottes brauchen zum Fluchen. Und es gibt einige Flüche, zum Beispiel der ganz bekannte Fluch ist ja, Gott verdamme mich. Und eigentlich, wenn man sich das überlegt, das ist wirklich ein ganz krasser und eine dumme Aussage. Ich bitte eigentlich Gott, mich zu verdammen. Natürlich macht man das ja nicht bewusst, wenn man das macht. Also ich nehme es mal an. Ich habe von einem Mann gehört, dessen Arbeitskollege hat oft diesen Fluch gebraucht. Es hat ihn gestresst. Und irgendwann kam ihm die Idee und er hat gesagt, nachdem er geflucht hat, du, seit wann betest du eigentlich? Und der Mann hat gesagt, was meinst du? Das war ein bisschen baff, ich bete doch nicht. Doch, jetzt hast du gar gebetet. Du hast Gott gesagt, er soll dich verdammen, soll dich in die Hölle schicken. Und es hat ihn dann schon zum Nachdenken angeregt. Andere brauchen Gottes Namen nicht als Fluch, aber als Ausdruck von Wut. So, wenn ihr das misslingt, sagen sie, oh, Herr Gott nochmal. So, oh, Herr Gott nochmal. Und man sagt, man hat sich ja heute so daran gewöhnt, dass man das vielleicht gar nicht mehr so speziell findet, wenn das irgendjemand so sagt. Aber überleg mal, du wärst jetzt Spezialgast im Bundesrat zu Kaffee und Kuchen im Bundeshaus eingeladen und beim Kaffeetrinken so mit den Bundesräten würde dir der Kaffee über die Hose, du würdest es ausleeren, die Tasse, und du würdest sagen, oh, Berse nochmal. Und alle würden, was war jetzt da? Das wäre offensichtlich enorm komisch oder unanständig. Und bei Gott, dort geht's. Dort ist nicht unanständig. Wenn wir beim Fluchen Gottes Namen in den Mund nehmen, dann zeigen wir damit, Gott ist uns nichts wert. Das ist respektlos. Und zwar sowohl gegenüber Gott, als auch gegenüber den Menschen, die dabei sind. Nun, wir missbrauchen Gottes Namen aber nicht nur beim Fluchen, sondern auch, wenn wir den Namen Gottes zu Nichtigem aussprechen. Das passiert heute leider oft sehr oft, ist heute oft der Fall. Und meist ist das ja dann, wenn man Erstaunen ausdrücken will oder vielleicht auch ein bisschen Ärger, ohne Gott wirklich zu meinen. Also wie oft hören wir im Alltag, oh mein Gott, irgendwo im Zug oder in der Stadt, oder mir ist vor allem bei Jüngeren aufgefallen, aber nicht nur, oh mein Gott. Und ich denke immer, wow, sind die fromm. Sie sprechen die ganze Zeit von Gott. Nein, es regt mich ehrlich gesagt ein bisschen auf. Es ist wie so ein Modetrend geworden. Oh mein Gott. Und dann noch irgendwie dieser Slang. Oh mein, Entschuldigung, jetzt bin ich ein bisschen. Aber ich finde es, Hey, Gott wird angesprochen und man meint ihn gar nicht. Nochmal das Beispiel Bundesrat. Du bist immer im Kreis der Bundesräte und sagst, oh Herr Berse. Und der Herr Berse, der dreht sich um ja. Und du ignorierst ihn. Und ein bisschen später, oh Herr Berse. Und der kommt wieder, ja. Und du, hey, das ist heute das Unanständiges. Und bei Gott ist es ja eigentlich genau gleich. Die ganze Zeit, oh mein Gott. Also, wir sollen meinen, was wir aussprechen. Wie wirkt das auf Gott? Auch das ist respektlos. Wenn ich Gott oder sonst jemanden achte, wenn wir uns achten, dann gehen wir sorgfältig mit dessen Namen um. Dann werden wir nicht einfach so inflationär und unbeabsichtigt den Namen aussprechen. Dann weiter, es gibt auch, oder viele sagen auch, Herr Je. Was heißt Herr Je? Kann man das jemand sagen? Herr Jesus. Das heißt Herr Jesus. Oh, staunen wir. Das heißt Herr Jesus. Andere sagen Jesus Gott. Was heißt Jesus Gott? Das heißt Jesus Gott. Ihr könnt es mal googeln. Der Google sagt euch das. Das ist nicht meine Idee. Und Google hat kein Interesse, dieses Gebot zu fördern, sondern er sagt einfach, weil es so ist. Das ist eine Kurzform. Das ist eine, man kann auch sagen, eine Verbalhornung, sagen wir mal, eine Entstellung vom richtigen Namen. Jesus kommt von Jesus. Und das ist sprachwissenschaftlich, das ist nicht irgendwie die Idee von Pastoren. Oder dazu gehört auch der Ausdruck Ojemine. Ojemine klingt vielleicht noch lustig, gell? Ojemine, das heißt, ist eine abgekürzte Version des Ausrufs O Jesu Domine. Und das heißt, das ist Lateinisch, und das heißt auf Deutsch O Jesus, unser Herr. Also mit O Jesu Domine, hat man in früheren Jahrhunderten um Hilfe gerufen, wenn man gedacht hat, hey, jetzt kann nur noch Gott helfen. Und das hat man dann auch übertrieben und wegen irgendwelcher Hafenkäse ausgesprochen. Und das haben so die Geistlichen, die haben noch Mühe mit dem, die haben das dann wie auch verboten ein Stück weit. Und dann hat man das halt abgeändert mit auf Ojemine. Dann war es nicht mehr das, die offizielle Version. Aber das geht ja noch weiter. Auch der Ausdruck Oje heißt O Jesus. Und ihr Lieben, das höre ich die ganze Zeit von Christen. Oje. Ja, meinst du es denn wirklich? Und man merkt, nein, man meint ihn nicht wirklich. Man sagt es einfach, oh je. Das kommt von Jesus. Wenn ich Gottes Namen ehren will, dann sage ich so Zeugs nicht. Dann verzichte ich darauf. Man kann ja eine andere Form des Ausdrucks erfinden. Man muss ja manchmal was so sagen oder irgend so etwas. Erfinde irgendein Wort. Da musst du nicht oh je sagen oder Jemini oder was auch immer. Vielleicht sagst du aber auch, ja, für mich heißt es einfach Ojemine und Oje. Das hat nichts mit Jesus zu tun für mich. Gut, mit dieser Aussage stellst du dich gegen die begriffliche Entwicklung dieses Begriffs, die Entstehung. Gerade so könntest du sagen, dumm ist für mich nicht negativ. Für mich heißt es etwas anderes. Ich sage allen, sie seien dumm. Das würde nicht so funktionieren. Das geht nicht. Außerdem kennt die Bibel auch so eine Abkürzung, und zwar beim Namen Yahweh. Und es ist so, sehr oft wird der Name Yahweh in der hebräischen Bibel abgekürzt mit Yah. Einfach ganz kurz Yah und angehängt an ein anderes Wort, zum Beispiel Halleluja. Das heißt, lobet Yahweh. Also das ist gerade vergleichbar mit dem Oje. Das heißt aber Oh ja, das ist in der Bibel drin. Und dazu dürfen wir nicht vergessen, die Sprache, unsere Sprache ist so etwas von durchdrungen von biblischen Ausdrücken. Das merken wir gar nicht mehr. Aber das ist völlig durchdrungen. Von früher her, also ich finde das noch schön, aber bei diesen Dingen ist bei den Namen Gottes ist dann nicht ganz so ideal, aber bei anderen Dingen ist es ja völlig neutral und okay. Ich möchte euch einfach mal ein paar Beispiele nennen, dass ihr seht, wie fest unsere Sprache durchdrungen ist von biblischen Wortschatz. Wir merken es vielleicht nicht mal. Würde mal Wunder nehmen, was ihr kennt, dass es aus der Bibel stammt. Also hier zum Beispiel die Perle vor die Säue werfen. Das hat die Bibel erfunden. Der ungläubige Thomas, den kennt man vielleicht noch eher, gell? Aber Kreti und Pleti war dabei. Das sind Völker aus dem Alten Testament. Oder ein Herz und eine Seele sein. Etwas auf Herz und Nieren prüfen. Die Haare zu Berge stehen, Wolf im Schafspelz, Hochmut kommt vor dem Fall, auf keinen grünen Zweig kommen. All das hat die Bibel in unsere Sprache hineingebracht. Das kommt nicht von irgendwelchen Menschen, die nichts mit der Bibel zu tun haben, sondern das ist eigentlich der Heilige Geist, der das ja inspiriert hat. Und dann gibt es ja auch noch interessante Aussagen, finde ich auch noch spannend, dass man so sagt, dein Wort in Gottes Ohr. Das ist auch so etwas, das so eingeflossen ist. Oder man sagt, weiß Gott nicht, was der oder die getan hat. Oder, jetzt müssen wir mal hören, es heißt, weiß der Teufel was. Fällt euch was auf? Bei Gott ist es negativ, der weiß es nicht, aber der Teufel weiß es. Also das sind nur so ein paar Beispiele, wie die Sprache auch durchdrungen ist von biblischem Gedankengut. Und so ist es völlig klar. Oje heißt O Jesus und Ojemine heißt O Jesus, unser Herr. Und es gibt keinen Namen, bei dem es so falsch ist, ihn zu Nichtigem auszusprechen, wie der Name von Jesus. Es gibt keinen. Und warum? Weil Jesus der höchste Name ist, den es überhaupt gibt. Im Apostelgeschichte 4, Vers 12 heißt es eindrücklich, in ihm allein gibt es Erlösung. Im ganzen Himmel gibt es keinen anderen Namen, den die Menschen anrufen können, um errettet zu werden. Im ganzen Himmel keinen anderen Namen, nur Jesus. Und so ist der Name Jesus enorm einzigartig und hat eine unvorstellbare Kraft in sich. Und das sehen wir exemplarisch am allerersten Wunder, das passiert ist, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist. Petrus und Johannes waren im Tempel und da war ein Mann, der war gelähmt und er wollte von Petrus ein Almosen. Petrus schaute ihn an, dann heißt es doch, Petrus sagte, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, werde ich dir geben. Im Namen von Jesus aus Nazareth, dem Messias, steh auf und geh. Und in diesem Namen passierte das Wunder, der Lahme konnte aufstehen und Gott zum ersten Mal im Leben stehend loben. Der Name Gottes ist gewaltig und verdient alle Ehre, alle Ehre. Psalm 86, Vers 11 drückt das auch sehr gut aus. Da heißt es, richte mein Herz auf das eine, zur Ehrfurcht vor deinem Namen und dir. Also mein Herz soll die Ehrfurcht Gottes in sich tragen. Könnte es sein, dass wir hier wie so einen neuen, und das neu anpacken sollten, Gottes Namen zu ehren, Gott zu ehren? Gott ist unser Freund. Das ist etwas Wunderschönes. Aber ja, Gott ist noch mehr als Freund. Er ist auch heilig, er ist auch Schöpfer. Er verdient alle Ehre. Und das hat auch positive Auswirkungen auf ein Leben. In Malachi 3, Vers 20 heißt es, für euch aber, die ihr meinen Namen achtet, sagt Gott, die ihr meinen Namen achtet, wird was passieren? Die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen. Wer den Namen achtet, über dem wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen. Spannend. Also nicht wer mich achtet, sondern wer den Namen. Das geht über den Namen. Also spiegle doch mal deinen Wortschatz. Vielleicht musst du auch mal jemanden fragen, du, sage ich eigentlich solche Dinge? Ich merke es gar nicht. Ich würde das empfehlen, mach das mal. Und ich würde dir so fest empfehlen, präge dich um, suche andere Begriffe, die du sagen kannst, wenn du jetzt irgendetwas sonst sagen würdest, was nicht gut ist. Aber hör auf, oje zu sagen oder oje mine, weil das wirklich dann dieser Link zu Jesus einfach da ist. Ja, jetzt habe ich einiges gesagt zum dritten Gebot. Aber wisst ihr was? Ich glaube, das Wichtigste kommt jetzt erst noch. Es geht nämlich nicht nur ums Reden, es geht auch ums Handeln. Wenn Jesus in mir lebt, wenn er in uns lebt, dann sind wir Stellvertreter von ihm in dieser Welt. Wir sind seine Stellvertreter. Und alles, was wir tun, tun wir in seinem Namen. Alles, was du tust, von die ganze Zeit, wie ich tue, von 24 Stunden, alles tun wir im Namen von Jesus. Wir tragen seinen Namen in uns und somit seine Persönlichkeit. Und du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen, könnte man aus dem Hebräischen auch übersetzen, du sollst den Namen Gottes nicht für etwas Schlechtes mittragen. Den Namen Gottes nicht mittragen für etwas Schlechtes. Und das meint nicht im Namen Gottes Böses tun. Etwas tun, das Gott uns nicht aufgetragen hat. Da sind wir vielleicht auch beim Thema irgendwann Sünde begehen. Und da können wir uns fragen, sind eigentlich alle Sünden gleich schlimm? Da gibt es Unterschiede. Natürlich sind alle Sünden in dem Sinne gleich schlimm, dass sich jede Sünde von Gott trennt. Aber es ist offensichtlich, also wenn ich dem Nachbar die Zeitung klaue, ist es nicht gleich schlimm, wie wenn ich ihn zusammenschlage und die Zeitung dann klaue. Also das ist ja, ich hoffe, wir machen beides nicht, aber es gibt da schon Unterschiede. Und so hat auch die jüdische Tradition macht einen Unterschied. Das dritte Gebot ist eines der schärfsten Gebote. Im Namen Gottes Böses tun, das geht überhaupt gar nicht. Das ist etwas vom Schlimmsten, was man tun kann. Und ihr Lieben, wenn wir uns jetzt hineinversetzen in Menschen, die das erfahren haben, dann werden wir hoffentlich bewegt. Wie viele Menschen sagen, hey, mit Gott will ich nichts zu tun haben. Wie das sein Bodenpersonal mir begegnet ist, nein, danke, ich habe genug davon. Und gut, wenn sie es noch sagen, dann wissen wir das, dann können wir vielleicht auch etwas darauf eingehen. Wenn sie es nicht sagen, nur denken, ist es schwierig. Und blöd ist dann, wenn ich noch beginne, die anderen Christen zu verteidigen, obwohl die vielleicht sich mega versündigt haben an jemanden. Vielleicht hast du das selber auch erlebt, dass du gemobbt wurdest in der Schule oder im Geschäft und das sind genau ausgerechnet Leute, die gehen jeden Sonntag in die Kirche. Und du denkst, hey, weißt du was? Die können mir sowas von gestohlen bleiben, diese frommen Leute. Oder jemand hat einen Übergriff erlebt von einem christlichen Leiter sogar. Und das ist was, wow, das ist enorm schlimm. Das ist sowieso schlimm, aber dann ist es noch viel schlimmer. Das ist schrecklich. Denn es ist im Namen Gottes quasi passiert. Ich meine, dort, wo du denkst, ja, da bin ich safe, in der Gemeinde, da ist Jesus und wunderbar. Und wenn das dann passiert, dann ist es noch schlimmer, als wenn es sonst passiert. Es ist sowieso unglaublich schlimm. Aber diese Dinge haben nichts mit Gott zu tun. Sein Name wurde von Menschen missbraucht. Und ich glaube, dieses dritte Gebot ist der Auftrag, das hängt damit an, dass wir seinen Namen nicht in dieser Weise missbrauchen, durch unser Tun. Aber ich glaube auch, dieser Auftrag geht noch weiter. Das ist ja negativ, du sollst nicht tun. Aber es geht auch weiter, du sollst tun. Nämlich in dem Sinne sind wir gesandt, dass wir den Menschen in der Welt ein Bild von Jesus aufzeichnen sollen an uns, wo sie sehen, hey, Gott ist Liebe. Gott sieht dich und er ist barmherzig und er nimmt dich an. Dazu will er uns gebrauchen. Ich habe eine bewegende Geschichte gehört, kürzlich, von einigen jungen Christen in Portland, USA, fand vor einigen Jahren so ein Renaissance-Fest statt, organisiert von der Universität, von der hiesigen. Und da war eine Gruppe junger Christen, die wollten dieses Fest nutzen. Also es war auch ein bisschen, es war auch zum Teil so Absturzdinge sind da passiert. Und sie wollten mir einen Gegenpol setzen und sich outen als Christen. Aber an der Uni haben sie die ganze Zeit gehört, so von Kreuzzügen, Inquisition und irgendwelchen christlichen Gräueltaten. Und sie hatten ein bisschen Angst. Oh, wie kommen wir an bei den Leuten, wenn wir uns outen als Christen? Und sie entschlossen sich, während dem Fest einen Beichtstuhl aufzubauen mit der Aufschrift Sünden bekennen. Und der Leiter, der zog eine Mönchskutte an und setzte sich in den Beichtstuhl. Gegenüber stand ein leerer Stuhl. Und die Leute, die vielen Leute, die waren eingeladen, auf diesem leeren Stuhl Platz zu nehmen. Sie dachten, sie müssten jetzt hier ihre Sünden bekennen. Der Erste kam herein, setzte sich auf den Stuhl und er sagte, ja, was soll ich jetzt hier? Soll ich meine Sünden bekennen? Ich habe ziemlich viele. Und der Leiter sagte, nein, heute nicht. Heute will ich dich um Vergebung bitten für all das, was religiöse Menschen dir angetan haben. Für all das, wo sie dich zutiefst verletzt haben. Und der junge Mann sagte, das ist jetzt nicht wahr, oder? Was sagst du? Doch, sagte der andere, es tut mir leid, wie du von religiösen Menschen verletzt wurdest. Ich möchte dich um Vergebung bitten. Und wisst ihr, was der Junge gemacht hat? Er begann zu weinen. Und sie hatten ein ganz langes Gespräch über den Glauben, über Jesus. Und in diesem Tag gab es viele Gespräche, es gab noch weitere Tränen. Wie viele Menschen sind verletzt worden durch Christen oder vielleicht auch nur vermeintliche Christen, durch Religiöse. Und wenn uns jemand aggressiv begegnet, aufgrund dessen, dass wir Christ sind, kann es sein, dass diese Person schlimme Dinge erlebt hat in der Vergangenheit. Das müssen wir uns ins Bewusstsein bringen und vielleicht nachfragen, hey, wie hast du eigentlich das Christsein erlebt? Ja, dass man ihr die Möglichkeit gibt und dann bitte nicht andere entschuldigen, wir waren ja nicht dabei. Wir müssen davon ausgehen, dass es mal wirklich so war, wie die Person das auch jetzt erzählt. Und diese Menschen wurden nicht nur von, also die Menschen, ja, die wurden nicht nur von anderen Menschen verletzt, von Christen, sondern von Gott selber. Und das ist ja das Schlimme, das Bild Gottes wurde entstellt, denn er ist Liebe und Gott will allen Menschen den wahren, das wahre Leben geben. Und darum ist es so wichtig für uns, dass wir auch um Vergebung bitten, wo wir etwas Dummes getan haben. Das ist vielleicht manchmal ein bisschen schwierig, aber das geht nicht anders. Also wenn wir dieses Gebot ausleben wollen, dann müssen wir, auch wenn es nötig ist, dazu stehen und sagen, du, ich habe da wirklich einen Bock geschossen. Das ist manchmal, bringt es viel, viel mehr, als dann irgendwie das wegzuerklären. Und ja, ich bin ja gar nicht so schuld. Das ist wichtig und das ist Ausdruck von Reife. Wenn wir dieses dritte Gebot beachten wollen, dann kommen wir nicht darum herum. Ob es uns gefällt oder nicht. Wenn wir mit Jesus leben, dann tragen wir Gottes Namen in uns. Und damit haben wir einerseits eine Autorität, aber auch eine Verantwortung, dass wir seinen Namen gut repräsentieren. Und die Frage, die wir uns vielleicht auch mal so stellen sollen, was sehen Menschen, die nicht an Jesus glauben, was sehen die an mir? Was für ein Bild Gottes gebe ich ab? Und hoffentlich ist es klar geworden, es muss nicht perfekt sein, weil es kann gar nicht perfekt sein. Aber es soll authentisch sein und wir sollen dazu stehen, wenn wir jemanden verletzt haben und um Vergebung bitten. Die 10 Gebote sind uns allgemein gegeben von Gott, dass wir ihm näher kommen können. Und es ist gut, wenn wir ein gottgefälliges Leben anstreben, nicht nur in dem, wie wir reden auch, aber auch in dem, wie wir eben handeln im Alltag und Gott in dieser Welt vertreten. Das dritte Gebot soll uns helfen, seinen Namen zu ehren und somit ihn als Person. Darauf liegt Segen. Und damit uns das auch gelingen kann, damit es uns nicht erdrückt, brauchen wir Jesus. Jesus in uns. Mit ihm ist das sogar eine Freude. Amen. Ja, lieber Herr Jesus Christus, ich finde es nur schon unsagbar, dass wir deinen Namen überhaupt aussprechen dürfen. Der höchste Name, den es überhaupt gibt. Du bist heilig. Dass wir dir dürfen du sagen, also sogar sie Herr, wäre eigentlich noch zu viel, aber du bist so ein näher Gott. Du machst deine Heiligkeit irgendwie ein Stück weit auch verfügbar für uns, obwohl wir es gar nicht verdient haben. Und Herr Jesus, wir bitten so fest auch für die Menschen in unserem Umfeld, die von anderen Christen oder verletzt worden sind. Oder Menschen, die vielleicht in deinem Namen etwas gemacht haben, vielleicht bist du gar nicht präsent gewesen. Und bitte hilf, dass wir so Menschen dürfen kennenlernen oder das entdecken, und könnt auch stellvertretend um Vergebung bitten für all das, was passiert ist. Und dass dein Name wie irgendwie reingewaschen wird. Und Herr Jesus, danke so fest, dass du auch Yahweh Jireh bist, Gott, der sieht. Du siehst jedes von uns. Du weißt, wo wir stehen, was wir brauchen. und du hast uns so fest lieb. Du hast so ein grosses Anliegen für uns. Und hilf du uns, dass wir uns dir zuwenden und dir Raum geben, dass du uns Heilig schenken kannst, dass du uns weiterbringen kannst. Lob und Preis sei dir allein. Amen.